Gut, wir kommen zum Richterbuch, nachdem wir letztes Mal den Überblick gemacht haben über die Landentwicklung. Und das ist das Buch vom Fallen und vom Aufstehen. Israel hat ja das Land erobert und sind sesshaft geworden. Und statt dass sie sich jetzt gefreut haben am Land, dass sie den Wohlstand genossen haben und Gott treu gelebt haben in dem Bund, wo sie gewesen sind, hat da einen düsteren Abschnitt von der Geschichte von Israel angefangen. Es hat in dem Buch gibt es einen ständig wiederkehrenden Geschichtsrhythmus. Es sind so die vier Ebenen. Zuerst ist das Volk von Gott abgefallen. Dann hat Gott bestraft das Volk mit anderen Völkern. Dann ist Israel umgekehrt zu Gott, hat um Hilfe gestohlen. Und dann hat er einen Retter geschickt, der Israel befreit hat. Und dann hat es von vorne angefangen. Es war immer so ein bisschen der Ablauf gewesen. Und es gibt auch einen siebenfachen Abfall, also Wiederholung vom Abfall. Siebenmal heisst, und die Söhne Israel taten weiter, was böse war, in den Augen des Herrn. Das ist ganz speziell. Und entsprechend gibt es auch eben auch, dass sie von Gott siebenmal weggegangen sind. Die Richterzeit geht ungefähr 350 Jahre. Also die Abschnitte, die Geschichte, ganz genau kann man es nicht sagen. Weil man nicht weiss, also man nimmt an, dass nicht alle Richter hintereinander gelebt haben, sondern zum Teil auch gleichzeitig. Und was auch speziell ist, der Ausspruch, ein jeder tat, was recht war, in den Augen des Herrn. In seinen Augen. Das wäre ja schön gewesen, wenn sie es gemacht hätten, aber das haben sie eben nicht. Und ebenfalls eine viermalige Wiederholung fällt auf, in ihren Tagen war kein König in Israel. Das ist so ein bisschen das Typische, was das Ganze wie charakterisiert, die Aussagen. Insgesamt hat es 14 Richter gegeben. Sechs davon sind militärische Richter gewesen, die selber gekämpft haben oder Armee angeführt haben. Und 8 sind sogenannte zivile Richter gewesen, also zivile Führungspersonen. Das Buch selber erwähnt kein Verfasser. Also rein von der Bibel her wissen wir nicht, wer es geschrieben hat. Der jüdische Talmud nennt aber Samuel als Autor. Der Samuel hat ja ganz am Schluss von dieser Richterzeit gelebt. Der ist eigentlich der letzte Richter gewesen, kommt aber im Buch Richter gar nicht vor. Sondern erst dann im 1. Samuel, also im folgenden Buch. Und er wird als Autor von dem Richterbuch geschrieben im Talmud. Dann die Übersicht über das Buch. Es fängt an mit dem militärischen und religiösen Versagen. So eine Art wie eine Einleitung. Und dann kommt so der grosse Mittelteil, wo dann eben von den Richtern beschrieben wird. Wo dann die Richter kommen und helfen, eingreifen. Und dann gibt es noch einen ziemlichen Gegenschluss, wo dann der religiöse und auch der politische Niedergang so beschrieben wird. Da einzelne Beispiele werden dann auch noch drauf kommen. Der Ausgangspunkt von dem Buch ist der Ort Bochim. Das ist so, dort fängt es eigentlich an. Am Anfang vom 2. Kapitel erscheint ein Engel vom Herr, einem Volk, an dem Ort. Und Bochim heisst Weinende. Also Mehrzahl, Leute, die weinen. Und irgendwie ist es wie symptomatisch für die Richterzeit, für die schwierige Zeit. Nachdem Israel unter dem Josua grosse Siege gefeiert hat, fängt jetzt das Richterbuch an mit Niederlagen. Also mit einer doppelten Niederlage. Es versagen eigentlich. Das erste ist das militärische Versagen. Gott hat ihnen ja gesagt, sie sollen das ganze Land rein und alle Völker ausrotten, und das haben sie nicht gemacht. Das war eigentlich wieder Anfang vom Niedergang. Und das zweite Versagen ist der Abfall von Gott. Und da lesen wir im Richter 2 ab Vers 10. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte. Und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach. Wenn sie alle vertrieben hätten, hätten sie das nicht können, weil die wären gar nicht mehr gewesen. Hätten nicht können versucht werden, aber so sind sie anderen Göttern nachgelaufen. Und sie haben eigentlich den Bund gebrochen vom Sinai, die 10 Gebote. Sie haben den lebendigen Gott verlassen für so einen Baal. Oder ist jetzt eine Baalstatue? Die sehen etwa so aus. Der Baal war der Gott gewesen, den man am meisten angebetet hat in Kanaan. Archäologen haben übrigens ganz viele Baalstatuen ausgraben in Israel. Und eigentlich kann man sich fast nicht vorstellen, wie das Volk Israel, nachdem was alles erlebt hat, hat können den lebendigen Gott wie eintauschen gegen die Verehrung von so Holzfiguren oder Eisen und Steinfiguren. Aber eigentlich, muss man sagen, bei uns ist es vielleicht manchmal gar nicht so fest anders. Weil wenn es andere Aktivitäten oder Hobbys wichtiger werden als Bestimmung, Jesus zu dienen, als das Leben in seinem Namen zu leben, als Botschafter für ihn sein, machen wir im Prinzip ganz etwas Ähnliches. Ja, das ist dann, das können auch wie Götze sein, die unser Leben dann bestimmen. Und das ist auch Sünde. Und bei uns ist, eigentlich ist es sogar noch schlimmer als beim Volk Israel, weil wir haben den innewohnenden Christus in uns, also den Heiligen Geist, der uns leitet. Das haben ja die Juden hier nicht gehabt. Die sind nur von außen her geleitet durch das Wort. Und wir sind von außen und von innen her geleitet. Und trotzdem kann das auch uns passieren. Aber der Abfall von Gott hat dann dazu geführt, dass Israel sich Ehepartner genommen hat aus den kananitischen Völkern. Obwohl es verboten war von Gott her, haben sie es nicht dürfen. Und statt dass sie es vertrieben haben, haben sie es sogar noch geheiratet. Und da hat dann Gott angefangen, sein Segen an dem Volk zu entziehen. Und er ist sogar zornig geworden auf sein Volk und hat es dann in die Hände gegeben von seinen Feinden. Und irgendwie ist das auch etwas Negatives. Sie sind bestraft worden. Aber warum hat er es bestraft? Um es zurückzuholen. Und genau das ist ja passiert. Nämlich in ihrer Verzweiflung sind diese Leute überhaupt, ja, sie haben gecheckt, was sie eigentlich gemacht haben. Und sie sind zurückgekehrt zu Gott, haben ihn angefleht um Hilfe. Und dann hat Gott angefangen, in seiner Treue, hat er angefangen, die Richter, die Retter zu schicken, die ihnen dann geholfen haben, eine Zeit lang. Und dann hat wieder Selbstgefälligkeit angefangen, ungehorsam, und der Kreislauf hat von neuem angefangen. Die 14 Richter, die es gibt im Richterbuch, die kommen aus 9 verschiedenen Stämmen von Israel. Also 3 Stämme haben keinen Richter gehabt. Ich habe jetzt aber gar nicht rausgesucht, welche das sind. Und bis zur Zeit von Samuel hat keiner über das ganze Land Israel regiert. Eben nur immer teilweise. Einige Richter haben dann zum Teil auch parallel gleichzeitig auch gewirkt. Darum kann man nicht ganz genau sagen, wie lange der Zeitabschnitt ist, aber eben, wie gesagt, man nimmt da 350 Jahre. Die Richterzeit kann man so in 7 Abschnitte einteilen. 7 Abschnitte, am Anfang mit dem Othniel. Das sind ihr wahrscheinlich jetzt nicht. Er war da unten daheim gewesen, hat dann in Juda gewirkt. Er war der allererste Richter gewesen. Und er war der Sohn von Kaleb, seinem Bruder. Und er hat gegen Mesopotamien gekämpft. Es heisst, der Geist des Herrn kam über ihn. Der Heilige Geist hat hier schon gewirkt. Er ist hier schon auf Menschen gekommen und hat sie erfüllt. Und er hat dann dort Mesopotamien echt besiegt. Der war 40 Jahre lang Richter gewesen. Also, ordentlich lang. Dann ist die zweite Etappe gekommen mit dem Ehud und dem Shamgar. Der Ehud war 80 Jahre Richter gewesen in Israel. Ich glaube, das war der längste gewesen. Die längste Amtsdauer. Und der Ehud, es war der, der am König Eglon, am Moabiterkönig, wo haben wir den? Der Eglon. Ja, der Eglon war ja der Moabiterkönig, danke, ja, genau, der Ehud. Der Ehud, wo haben wir den? Da ist er, da, ja, genau, da ist der Ehud. Und das andere ist der Shamgar, der ist da oben, Asser und Naphtali. Und eben der Ehud, der hat dann den Tribut abgeliefert, den Israel zahlen musste, an den Moabiter, weil sie Israel beherrscht haben. Und dann ist er dort zum Moabiterkönig gegangen und hat dann ihm gesagt, ich habe keine Botschaft für ihn. Und dann sind die Wachen rausgegangen und er hat ihm dann auf jeden Fall hat er ihm den Dolch in die dicke Buche gerammt und der Eglon, der ist dann tot gewesen und der Ehud ist abgehauen übers Fenster und hat dann seine Truppen zusammentrummelt und dann haben sie mal wieder besiegt und geschlagen. Genau. Dann der Shamgar, von dem heisst nicht so viel, einfach, dass er 600 Philister mit einem Viehtreiberstock erschlagen hat. Ist auch interessant. 600 Philister mit einem, also Viehtreiberstock. Also, ich weiss nicht, ob das bei unseren Bauern auch noch so gefährliche Geräte sind. Dann kommt schon der dritte Abschnitt mit der Deborah. Das ist ganz besonders, weil Deborah als Frau hat 40 Jahre lang Israel gerichtet, oder eben mindestens einen Teil davon. Und sie hat den Barak ermutigt, er soll doch gegen Kanaaniter in den Kampf ziehen. Er soll das anführen. Der ist aber ein bisschen scheu gewesen, oder ich weiß auch nicht genau, ein bisschen ängstlich vielleicht auch spürlich, hat darauf bestanden, dass Deborah mitkommt. Die Richterin hat mitmüssen. Und dann hat der findliche Heeroberst Sisera ist besiegt worden. Und das ist dann die Geschichte, wo er flüchtet, und kommt dann in ein Zelt von einer Frau, die Jael heisst, und sie hat dann, er hat Wasser verlangt, und sie hat ihm Milch gegeben zum Trinken. Und der ist dann eingeschlafen, und dann hat sie ihn gemacht, dass er nicht mehr aufmacht. Hat ihn dann eigentlich das Gericht ausgeführt von Gott. Genau. Jael hat das gemacht. Dann kommt der vierte Abschnitt mit dem Gideon. Die Gideon hat auch 40 Jahre lang gewirkt. Und angefangen hat es da damit, dass ein Engel vom Herz zum Gideon gekommen ist und ihm gesagt hat, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und der hat nicht gewusst, wie ihm geschieht, weil er hat sich gar nicht so gefühlt wie ein tapferer Held. Aber der Engel hat gesagt, mal, du bist ihn. Und dann hat sich der Gideon ein Zeichen erbeten. Sogar zwei Zeichen, weil nach dem ersten ist er nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Zeichen war. Und dann hat er noch ein zweites Zeichen erbeten und Gott hat ihm die gegeben. Und dann hat er gewusst, mal, ich bin berufen. Hat dann das erste Mal Götze vernichtet in einer Nacht- und Nebelaktion im Dorf, wo er gewohnt hat, von seinem Vater auch. Und hat einen Altar für Gott gebaut. Und dann hat er ein Heer aufgestellt von 32.000 Soldaten. Und die sind dann in Kampf gezogen gegen Midianiter. Und die sind 135.000 gewesen. Also das ist ja eine mega Übermacht gewesen. Er hat eigentlich schon keine Chance gehabt, aber Gott hat gefunden, sie sind zu viel. Und hat dann die Armee reduziert auf 300 Leute. Und hat dann, Gott selber hat dann die Armee von den Midianiter geschlagen. Dann der fünfte Abschnitt mit dem Tola und dem Jair. Die beiden sind eher unbekannt. Es steht auch nicht besonders viel über sie. Der Tola hat 23 Jahre lang regiert und die Jair hat 22 Jahre regiert. Und er hat 30 Söhne gehabt, heisst es da. Ist überhaupt noch interessant, wie es immer wieder eine Angabe gibt, wie viele Söhne das hatten. Dann der sechste Abschnitt ist vom Jephta, Ibsan, Elon und Abdon. Und der Jephta hat 6 Jahre regiert, nicht so lang. Und der Jephta, der hat wirklich, also hat einiges Gutes gemacht, aber auch etwas, was, also das ist wirklich, also ich muss sagen, ist dämlich, muss ganz direkt sagen. Und zwar hat er einen Schwur gemacht, wenn wir die Ammoniter besiegen, dann wird ich der Erste, der zu meinem Haustür rauskommt, zur Tür von meinem Haus, wird ich Gott in einem Brandopfer darbringen. Also so etwas Schräges, also nur schon, also eine Person. Und wer ist rausgekommen? Seine eigene Tochter, die einzige Tochter. Also wirklich, das kann man gar nicht verstehen, was der so etwas rauslässt. Er hat dann die Ammoniter besiegt und hat das umsetzen müssen. Hat seine eigene Tochter müssen auch dann eigentlich opfern. Dann der Ibsan war 7 Jahre Richter gewesen, hat 30 Söhne und 30 Töchter gehabt. Der Elon ist 10 Jahre Richter gewesen. Der Abdon 8 Jahre. Und von ihm heisst er, er habe 40 Söhne und 30 Enkel gehabt. Und dann heisst es so lustig, alle haben einen Esel gehabt. Das ist noch lustig, auf die Bemerkung, alle haben einen Esel. Und das ist vielleicht ein Statussymbol gewesen, oder? Heute wäre es ein Mercedes und da ist ein Esel gewesen. Ja, ist noch lustig irgendwie. Dann kommt der letzte Abschnitt mit dem Simson. Der Simson, der Bericht über ihn nimmt eigentlich recht viel Raum ein. Über 4 Kapitel geht er. Ist eigentlich der grösste Bericht von einem Richter. Er ist 20 Jahre Richter gewesen. Und seine Mutter ist ja ursprünglich unfruchtbar gewesen. Und dann ist auch ein Engel vom Herr, ist dann dieser Mutter erschienen und hat ihr einen Sohn verheißen. Und dass der Sohn dann müsse ein Nazirer sein. Nazirer heisst ein Gottgeweihter, der nicht Alkohol trinken darf und die Haare darf man nicht schneiden. Gott hat dem Simson dann die übernatürliche Kraft geschenkt, wo er zum Beispiel einen Leu mit Händen umbringen konnte, wo er können, auch 1000 Philister mit dem Kinnbacken von einem Esel erschlagen. Er hat einmal das Tor ausgerissen von Gaza, mit samt der Riegel und der Pfosten. Also er hat wirklich enorm Power gehabt. Aber er hat ein Problem gehabt mit den Frauen. So hat er der Delila sein Geheimnis anvertraut, dass seine Kraft in den ungeschnittenen Haaren liegt. Und sie hat ihm dann die Haare abgeschnitten in der Nacht, weil die Philister ihr Geld geboten haben. Und die Philister haben ihn dann überwältigt und haben ihm die Augen ausgestochen. Und ja, sie haben ihn dann auch gefangen genommen. Was er aber noch hatte am Lebensende, ist er gefangen gewesen, also angekettet gewesen in einem Tempel, an zwei Hauptsäulen. Und sie haben ihn nicht verspottet, haben irgendein Fest gehabt zu Ehre vor einem Gott. Und dann hat er nochmal zum letzten Mal die Kraft bekommen gehabt. Und hat dann die beiden Säulen umgerissen und das ganze Tempel ist zusammengekracht. Und er selber ist auch umgekommen, aber alle Philister, die drin sind. Und es heisst sogar, dass er mit dem Tod hat er mehr Philister eigentlich umgebracht, als wo er gelebt hat. Und ist so auch ein Stück weit auch das Gericht gewesen, das er ausgeübt hat, aber er hätte es eigentlich noch besser können, wenn er Gott noch treuer gewesen wäre. Interessant ist, wenn man so die Richtergeschichte anschaut, dass eigentlich noch lange nicht alle Richter so Heldentypen gewesen sind. Es sind zum Teil ganz normale Menschen gewesen, die Gott zur Ausführung von der Rettung benutzt hat. Und Gott hat sie einfach mit seinem Geist erfüllt und so sind sie befähigt worden, Grosses zu tun für ihn. Menschlich gesehen sind sie zum Teil sogar eher benachteiligend gewesen, aus der menschlichen Perspektive, gerade aus dieser Sicht von dortzumal. Zum Beispiel der Ehud, den ich erzählt habe, das ist der, der einen dicken Eglon das Messer im Bauch gestopft hat. Das war ein Linkshänder gewesen. Und man hat dortzumal schon überzeugt, die Linkshändler, also die linke Hand ist schwächer als die rechte Hand. Also ein Linkshändler hat schon mal Nachteil. Aber trotzdem hat er, ist ein Richter gewesen. Oder der Shamgar eben mit dem Viehtreiberstock 600 Leute erschlagen. Also, ist nicht gerade eine Hightech-Waffe. Aber Gott hat ihn so gebraucht. Oder Deborah, die Richterin war, oder hat zum schwachen Geschlecht gehört, obwohl sie wahrscheinlich nicht schwach war. Und doch hat sie Gott gebraucht. Oder hat zum Beispiel ein Jael, das war ja keine Richterin, aber Gott hat sie auch gebraucht, obwohl sie eine Frau war, hat sogar der findliche Heerführer hat sie erschlagen. Die Gideon, mit einer Mini-Armee von 300 Leuten, ist reinmarschiert. Auch eine Schwäche eigentlich, und Gott hat ihn gebraucht. Oder der Abimelech. Das war ein Sohn vom Gideon, und zwar ein böser Sohn, ein ganz schlechter. Und der ist umgekommen durch die Hand von einer Frau. Eine Frau hat einen Stein auf dem Dach oben gerührt und hat Gott Abimelech getroffen. Also Gott hat auch immer wieder in Schwachheit der Menschen gewirkt. Oder eben der Simson, der mit einem Eselskind backen 1000 Leute erschlagen hat. Oder der Jephtha. Der Jephtha, der ist als Kind verstoßen worden aus seinem Volk. Und zwar darum, weil er der Sohn von einer Prostituierten war. Und nachher ist er Richter geworden und hat Israel befreit. Und wenn man das jetzt alles so anschaut, dann kann das uns auch Mut machen. Weil die wenigsten von uns haben den Eindruck, dass sie Heldentypen sind, oder? Nehme ich jetzt mal an. Und doch kann er uns brauchen. Er braucht gar keine Helden. Er braucht einfach uns. Und er kann auch unsere Schwachheit brauchen. Und darum, jeder, der sich Gott ganz hingibt, jeder Christ, der sich Gott hingibt, der kann Gott brauchen. Der füllt ihn nämlich mit seinem Geist. Und dann kann man überdurchschnittlich viel wirken. Auch im Dienst für Jesus. Also wahre Helden sind nicht die, die besonders viel Kraft in sich haben, sondern die, die sich bedingungslos im Alltag ihm zur Verfügung stellen. Das Buch Richter schließt dann mit 5 der happigsten Kapitel überhaupt in der Bibel. Und ich muss sagen, wenn ich das lese, dann löst es einem wirklich fast wieder ab. Man kann nur den Kopf schütteln. Zuerst wird auch ein bisschen das moralische, das religiöse Versagen von Israel beschrieben. Es wird gezeigt, wie da zum Teil Stämme und Volksgruppen den Glauben gelebt haben in Israel, was völlig nichts mehr damit zu tun hat, was eigentlich Gott durch den Mose an den Gebot gegeben hat. Also wirklich schräg. Aber dann vor allem gibt es eine ganz traurige Geschichte, wo eine Frau von einem Levit in einem Dorf oder in einem Städtchen von Benjamin, wird sie ja Opfer von einer Massenvergewaltigung und stirbt da dabei. Und dann kommt der Mann, also ist eine Nebenfrau gewesen von dem, und der Mann schneidet dann die tote Nebenfrau in 12 Stück, oder ich weiß nicht, vielleicht sind es auch nur 11 gewesen, und hat dann das verschickt ins ganze Land an die Stämme und hat die Botschaft gebracht, was passiert ist. Und die Folge ist, sie ist zu einem Bürgerkrieg gekommen, dass nämlich dann Israel hat den Stamm Benjamin zur Rechenschaft ziehen und haben gegen den Stamm Benjamin angefangen zu kämpfen. Es sind 60.000 Männer sind gestorben in dem Krieg. 60.000 Männer. Und am Schluss hat es noch 600 Männer gehabt in Benjamin. Wehrfähige Männer. Also so ab 20. Also das heisst, der Stamm ist fast ausgestorben gewesen. Also selber ausgerottet. Und das Buch schließt mit dem Satz dann auch, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und das ist wie so der Ausdruck von dem Abfall, in jeglicher Hinsicht. Und irgendwie ist es erstaunlich, wie schnell das gegangen ist, nachdem sie so gut aufgestellt sind, nachdem Gott so gewirkt hat auch. Aber auch das schwierige Buch hat eine Botschaft für alle Menschen. Und zwar sind so vier, ich denke, es sind so also vier Hauptbotschaften. Und zwar die erste ist die, dass Gott zornig ist über die Sünde. Der liebe Gott im Himmel, oder? Der liebe Gott ist eben nicht nur der liebe Gott. Es ist auch der Gott, der zornig ist. Was heisst, es ist furchtbar, in die Hände vom lebendigen Gott zu fallen. So wie sich im Buch Josua der Gehorsam in Segen ausgewirkt hat, so sehen wir im Buch Richter, wie ungehorsam ein Fluch zur Folge zieht. Im Grundprinzip heisst also, ungehorsam gegen Gott, es hat negative Folgen, negative Auswirkungen, und zwar immer. Wiederholt sehen wir, wie Israel gegen Gottes Gebot verstoßen hat und wie Gott dann sein Segen weggenommen hat. Teilweise hat er das gemacht, dass er einfach die Hand abgezogen hat von seinem Volk und es sind andere Völker gekommen. Und manchmal hat er ganz bewusst auch, wie seine Strafe von ihm. Also das heisst eigentlich, Sünde hat immer Konsequenzen und das ist auch heute noch so. Es hat immer Konsequenzen. Wo wir, auch wir als einfach Gläubige, wo wir eine Sünde nicht konsequent angehen oder einfach liederlich damit umgehen, müssen wir damit rechnen, dass in irgendeiner Form Leid dann auf unser Leben kommt. Nicht immer sofort. Und nicht immer sehen wir einen Zusammenhang. Aber es kommt. Und das muss immer irgendeine so klassische Strafe sein oder etwas. Aber einfach etwas Negatives ins Leben kommt. Und wisst ihr warum? Weil, wo wir sündigen, gehen wir aus dem Segensstrom von Gott raus. Also wir bewegen uns eigentlich aus dem Segensstrom raus. Und wenn der Segen wegfällt, dann ist es sehr negativ für uns. Und dann eine zweite Botschaft, und die passt jetzt gerade als anschliessend, nämlich, Gott ist unermüdlich parat zu vergeben. Unermüdlich. Wenn man es ernst meint, dann vergibt er jedes Mal wieder neu. Das war beim Volk Israel so gewesen. Und das ist auch bei uns so. Wir müssen einfach um Vergebung bitten. Und es gibt nie zu viel. Oder jetzt verliert er Geduld mit uns. Und das ist ganz wichtig, weil das will uns ja der Teufel einreden. Jetzt musst du nicht mehr kommen mit dem Zeugs. Nein, er hat es gesehen. Du musst nicht mehr unter seine Augen kommen. Aber das sagt Jesus, gerade das Gegenteil. Mal komm. Ich vergib dir. Aber wir sollen es natürlich nicht dann so liederlich machen. Also, ich tue sündige jetzt, weil ich ja weiss, ja, er vergibt mir so raus wieder. Das wäre natürlich auch nicht richtig. Dann eine dritte Botschaft. Die Sünde ist wie eine abwärts treibende Spirale. So, im Richterbuch sehen wir, wie Israel immer wieder in die Abwärtsspirale kommt von der Sünde. Also, es lehrt wie nichts aus der Geschichte. Immer wieder das Gleiche. Es lebt nur für den Augenblick. Es tut nicht aus der Vergangenheit lehren und denkt nicht gross voraus, was wird passieren. Und das ist genau das, was Gott mit den Menschen will. Auch mit uns. Er will, dass wir einfach nur den Moment sehen, oder? Dass wir jetzt gerade wollen, vielleicht eine Versuchung oder etwas, und dass wir gar nicht weiter studieren oder zurückschauen, ja, das haben wir doch schon x-mal gehabt, wir wissen, wie es rauskommt, und vorausschauen, ja, hey, dann weisst du, das tut dir nachher leid. Und du musst vor Gott anstehen und sagen, es tut mir leid. Willst du das wirklich? Und genau die Gedanken, die der Teufel will ausblenden. Und das ist bei Israel so gewesen. Und wir sollten das nicht so machen. Dass wir wie sagen, ich will lernen aus dem, was schon gewesen ist. Es stinkt mir, wenn ich wegen dem Gleichen muss vor Jesus kommen und sagen, das tut mir wirklich leid. Und dann wollen wir doch einfach lernen aus dem raus. Und dann ist es auch so gewesen, mit jedem weiteren Abfall ist es nachher noch schlimmer geworden. Es ist nicht gleich geblieben, sondern es ist moralisch abgegangen mit der Zeit. Und sogar die Richter, also die Ritter selber, haben je länger sie mehr, haben die moralischen Verfehlungen mit sich getragen. Zum Beispiel Gideon, der so Gewaltiges erlebt hat, der hat, das heisst, da müsst ihr lesen, es heisst dort, er hat ein goldiges Ephod gemacht und hat den Götzendienst gefördert. Nachdem er dort den Götzen ja kaputt geschlagen hat bei seinem Vater, nachher hat er selber Götzendienst gefördert. Das ist also wirklich speziell. Oder Jephtha, das Gelübde, das ich euch vorher schon gesagt habe, wo er dann seine eigene Tochter muss opfern musste. Das ist enorm, also, eine Verwirrung, ein Durcheinander im Kopf gewesen, dass die so etwas sagen. Und der Simson zum Beispiel, der hat die Ausländerin geheiratet, wo es ihm verboten war. Und dann nachher ist er noch zu einer Prostituierte gegangen. Also einfach ein Durcheinander. Einfach gemacht, was man gerade vor Augen sieht. Und das ist auch ein bisschen symptomatisch. Wenn man von Gott wegkommt, dann kommt man ein Durcheinander über dem Kopf. Es verdreht sich. Und das ist auch ein bisschen das, was in unserer Gesellschaft auch immer mehr auch, wie man feststellt, wie es jetzt auch passiert. Man hat wie das Gefühl, eben, ich kenne die Beispiele auch, die jüdischen Beispiele auch. Im Blick auf Homosexualität zum Beispiel, wo jetzt auch das Thema immer mehr aufkommt, sie wollen auch Kinder adoptieren. Das haben wir ja schon vor 10 Jahren gewusst, wo das Partnerschaftsgesetz ja abgestimmt worden ist, dass das wird kommen. Das weiss man. Aber man wird immer mehr, es gibt ein Durcheinander, wenn man von Jesus immer mehr wegkommt. Also, Gesellschaft. Das Richterbuch zeigt, ein Bruch mit Gott führt immer zu einem Bruch mit Menschen. Oder mit dem Menschen. Das führt, in dem Buch sehen wir, es führt zu Ehebruch. Es führt zu Massenvergewaltigung. Es führt zu Mord, zu Perversion, zu Bürgerkrieg. Menschenraub kommt dann auch noch vor. Also all das. Also es ist wirklich recht ein deprimierendes Buch. Irgendwo, dass Gott noch weitermacht. Und dass dann nachher der Samuel kommt und dann gleich mal der David, das ist eigentlich auch eine riesige Gnade, dass er da so weitergemacht hat. Die vierte Botschaft, die man sicher auch für uns nehmen kann, das ist eine Ermahnung, die man auch daraus nehmen kann, an die Erlösten. Ein Aufruf, das ist wie ein Aufruf auch an die Gläubigen, ein Stück weit, dass wir unserem Herr eben ganz hergeben. Weil Israel ist ja auch ein erlöster Volk gewesen im Alten Testament, aus erwählten Volk. Und wir sind das auserwählte Volk vom Neuen Testament. Und das heisst, dass wir uns ohne Kompromiss dem Jesus, dem Gott angeben. Im 1. Johannes, wir sehen es da angeschrieben, 1. Johannes 5, Vers 21, das heisst, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und das ist der allerletzte Satz von dem Brief. Es gibt nachher kein Wort mehr. Das ist der Schlusspunkt. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Also das ist wirklich zentral. Es war das Hauptproblem von diesen Riten. Das Hauptproblem. Und auch unser Leben, auch in unserem Leben kann es Götzen geben. Es können Personen sein, es können Sachen sein, die uns bestimmen. Und das hat Auswirkungen. Darum sagt Gott auch dir, auch mir, hüte dich vor den Götzen. Nicht, weil Gott uns etwas verbieten oder es nicht gut meint, sondern weil er uns schützen will. Wenn uns die eigene Unabhängigkeit wichtiger ist als die Hingabe an Jesus, zum Beispiel, dann ist das auch wie ein Götz. Und das macht etwas mit uns. Und wenn man irgendetwas im Leben aufnimmt, das Elend ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand sage, und ich weiss, einmal irgendeine Sexseite anklicken, ich weiss, das ist gerade Sünde. Das erste Mal. Aber wenn ich jetzt anfange, zu viel gamen zum Beispiel, oder anfange zu gamen, ja, ab wann ist es dann eine Sünde? Ab wann ist es ein Götz? Eine halbe Stunde, ja, pro Tag oder eine Stunde. Oder? Das kann man nicht so genau definieren. Aber irgendwann ist es ein Götz. Und Gott wird es einmal zeigen, der Heilige Geist wird es das zeigen. Und dann kommt es darauf an, ob ich das ernst nehme und dann Korrektur anbringe. Wenn ich es nicht mache, dann wird mein Leben den Götzendienst bald einmal widerspiegeln. Das wird Auswirkungen haben. Das kann sein zum Beispiel, dass ich lustlos werde in der Bibel lesen. Und im Wetter, ich mache es vielleicht noch, aber es ist irgendwie, ja, ist eine Pflichtübung, wenn man ganz ehrlich ist. Oder einfach in anderen Bereichen kann sich's irgendwo durchschlagen. Aber Gott hat den Anspruch auf unser ganzes Leben. Und unsere Wünsche. Und unser Leben wird dann wirklich den Weg gehen, den Gott will, wenn wir ganz ins Abkehren von der Sünde. So ein bisschen oder so, das bringt nicht so viel. Und noch ein letzter Gedanke. Wir haben ja den Satz gehört, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das ist wie ein bisschen, oder? In Israel dortmal hat jeder Stamm und jede Familie oder sogar jede Person, mehr oder weniger, nein, jede Person kaum, aber es ist ja dort, ist man auch ein bisschen Familie, fast stammorientiert gewesen, dort hat jeder geschaut, dass man selber das grösste Stück bekommt. Die anderen hat man nicht so beachtet. Und das war die Schwäche vom Volk dann. Und der Zerfall hat seine Wurzeln eigentlich in einem gewissen Egoismus gehabt. Und heute gibt's das auch. Das ist ganz klar. Es ist vielleicht sogar noch mehr als dortmal. Heute sagen wir vor allem auch Individualismus. Es tönt ein bisschen besser als Egoismus, oder? Aber der Individualismus ist eigentlich letztlich ein Verwandt mit dem Egoismus. Oder? Das ist irgendwie gerade das Gleiche rein. Und, wir müssen wie lernen, dass wir nicht nur Individuen sind. Das sind wir auch. Aber wir sind auch Gemeinschaftswesen. Wir sind Glieder am Leib von Jesus. Und Jesus hat uns zueinander hergeschaffen. dass wir füreinander da sind. Nicht die anderen für mich, sondern ich auch für die anderen. Und das hat zur Folge, dass Jesus gesagt hat auch, wir sollen uns auch selber verleugnen. Ich meine, wir sehen es in einer Familie. Da muss man aufeinander Rücksicht nehmen. Das machen wir in der Regel auch. Und wenn man es nicht macht, dann wird es schwierig werden. Und in der Gemeinde ist es ganz ähnlich. Und es ist so gut, wenn wir einander helfen, auch zu lernen, aufeinander zuzugehen und dass wir nicht immer auf die Rechnung kommen. Das müssen wir lernen. Es ist wirklich heutzutage so, jedem sein Grüppli. Irgendwie, das ist ein bisschen Tendenz. Also jetzt, ich rede nicht von unserer Gemeinde, aber allgemein in der Gemeinde. Jeder hat sein Sonderwünschli und dann hat man vielleicht so seine 3, 4, 5 Kollegen und dann das Sondergrüppli und das Sondergrüppli und da eins und da eins und da eins. Und irgendwie jeder darf so ein bisschen sein Ding machen und das verliert man Kraft. Ich meine, natürlich gibt es gewisse Bereiche, wo man sagt, Jugendgruppen, ist klar, die haben spezielle Interessen. Oder auch, wenn wir jetzt Senioren hätten, wäre es auch klar. Oder Hauskreis, haben wir ja das schon ein bisschen auch. Und, aber gleich, dass man das wie ein bisschen auch noch ein bisschen zurückstellt in gewisse Bereiche und sagt, hey, ich bin auch da fürs Gesamte. Nur, dass wir am Schluss könnten sagen, jeder tat, was recht war für den anderen. Was recht war für den anderen und die Gemeinde. Ich denke, das ist auch ein Ort, wo, oder eine Art, wie man kann auch ganz viel Kraft auch freisetzen in der Gemeinde und selber eben dann auf die Rechnung kommt. Weil wenn die Gemeinde aufblüht, dann blüht man selber eben auf. Genau. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke vielmals auch für das Buch von der Richter. Und es gibt wirklich einiges, was wir darin lernen können. Auch deine Gnade, deine Geduld. Aber auch eben Konsequenz, wenn man sich von dir abwendet und auch ja, andere Götze hat. Und ja, wir wollen einfach auch bitten für uns, Herr Jesus, dass du uns immer wieder hilfst und aufzeigst, und wir vielleicht auch ein bisschen am Abdriften sind. Vielleicht ist das irgendwo ein bisschen nicht so offensichtlich. Vielleicht ist es offensichtlich. Und wir wollen dich ganz fest bitten, dass du uns das nochmal neu zeigst, wenn wir es vielleicht wie nicht mehr hören. Und auch Kraft gibst, um konsequent zu sein mit dir leben. Und ja, dass man doch kann, dass wir nicht die gleichen Fehler machen müssen wie Israel zu dieser Zeit, sondern dass wir einfach mit dir dran sein können. Danke vielmals, dass du uns hilfst. Amen. Amen.